Grünfunk, der Podcast über Politik von Luzern bis Bern. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 8. Folge von Grünfunk. Ein Podcast mit einer grünen, hintergründigen Perspektive auf die politische Landschaft in Bern und in Luzern. Ein Schwerpunktthema im Gespräch mit Michael Töngi, Nationalrat, Historiker und Hobbygärtner aus Kriens. Und ich bin der Can Waldvogel, Geschäftsleiter und Kantonsrat für den Grünen Luzern. 27%. So viel höher soll die Stromrechnung im Jahr 2023 im Schnitt teurer werden in der Schweizer Haushalt. Auf ein Jahr gerechnet entspricht das einer Stromrechnung von etwa 1215 Franken. Das sind 260 Franken mehr als im jetzigen Jahr. Und das ist nur ein Schnitt, wie die Zahlen von der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ELCOM zeigen. Die regionalen Unterschiede sind dabei sehr gross. Gerade in Luzerner Gemeinden steigen die Preise für einen durchschnittlichen Haushalt deutlich mehr. Gerade für ärmere Haushalte ist es vermutlich ein schwerwiegendes finanzielles Problem. Heute diskutiere ich mit Michael Töngi über die Ursachen und die Folgen von dem Energiepreisschock. Michael, zum Anfang, warum ist der Preisunterschied so gross zwischen verschiedenen Gemeinden? Und sind die Aufschläge von diesen Stromanbietern auch wirklich gerechtfertigt? Ein Beispiel: in Kriens kostet eine Kilowattstunde etwa 29 Rappen. Gerade nebendran in Hergiswil wird sie 2023 gerade mal 20 Rappen kosten.
Die Unterschiede haben wir an sich schon immer gehabt, das ist nichts Neues. Wir haben schon immer so eine Spannbreite gehabt, dass die günstigsten vielleicht bei 15, 16, 17 Rappen gewesen sind und die teuersten, das ist Basel-Stadt gewesen, bei 28 Rappen. Das hängt einerseits damit zusammen, dass wir in der Schweiz etwa 600 Elektrizitätsunternehmen haben. Das sind zum Teil auch ganz kleine Dörfer, die das machen. Und da gibt es halt unterschiedliche Preise, vor allem wie viel die Elektrizitätsunternehmen auch selber Strom produzieren und vor allem Wasserstrom, der in vielen Fällen sehr günstig ist, weil es ältere Anlagen sind. Darum nehme ich an, ist zum Beispiel auch in Hergiswil der Strom einiges günstiger, weil der Kanton Nidwalden eigene Wasserkraftwerke hat. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund, den wir natürlich jetzt gesehen haben, ist, dass gewisse Unternehmen, gerade die kleineren Dörfer, sich auch über den freien Markt den Strom versorgt haben. Das war lange Zeit attraktiv gewesen, weil dort ist er günstiger gewesen. Und dort ist jetzt das ganz grosse Halli-Hallo gekommen, weil es gibt Gemeinden, wo jetzt der Strompreis bei 70 Rappen ist. Und das ist natürlich schon extrem, weil die nie daran gedacht haben, sich abzusichern. Weil eigentlich in der Grundversorgung wäre man einigermaßen sicher, wenn man das auch gescheit gemacht hätte. Und müsste jetzt nicht mit diesen Sprüngen leben, die halt der Markt jetzt verursacht hat.
Es ist klar, der Aggressionskrieg von Russland mit Lieferstopp von Gas ist der zentrale Auslöser. Da kann die Politik in der Schweiz wenig dafür, für die Preissteigerung. Aber wo liegt die Verantwortung von der Schweizer Politik für die Krise? Warum zum Beispiel sind wir weiterhin so abhängig von Gas und Öl?
Also vielleicht muss man den ersten Teil schon auch ein bisschen drüllen in dem Sinn, dass wir auch in der Verantwortung sind, und zwar in der Verantwortung, in der Ukraine beizustehen, die Sanktionen mitzutragen, solidarisch in ganz Europa. Das hat ja der Bundesrat nach einigen ersten Kurven dann doch einigermaßen schnell gemerkt. Und das ist ja eigentlich schon auch ein Thema, dass wir sagen, wir tragen die Sanktionen mit und wir tragen auch die Folgen davon mit, dass halt Russland mit den Mitteln, die es hat, auch eingreift und sagt, ja, jetzt liefern wir weniger Gas und das die grossen Turbulenzen ausgelöst hat. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das merkt, dass man auch jetzt merkt, viel stärker, wir sind sehr abhängig von autokratischen Staaten. Das haben wir an sich schon genug diskutiert, auch bei früheren Vorlagen, wo es um arabisches Öl gegangen ist, Öl aus Libyen. Wir müssen es jetzt mit Russland diskutieren. Das ist einfach eine gefährliche Kurve, wo wir drin sind. Und die andere Verantwortung ist natürlich die Verantwortung für unsere Energiepolitik, die sehr lang sehr schlecht wahrgenommen worden ist. Ich möchte daran erinnern, dass wir schon im Jahr 2000 über einen sogenannten Solarrappen abgestimmt haben. Es wäre also darum gegangen, wie das ich glaube, Basel-Stadt zum Beispiel hat und einzelne Städte damals diskutiert haben, dass man einen Zuschlag macht auf den Elektrizitätspreis und mit dem Solaranlagen fördert. Dort haben wir nichts gemacht. Wir haben eine grüne Initiative gehabt, Energie statt Arbeit besteuern, Ende 90er Jahre. Auch die ist abgelehnt worden. Also man hatte sehr viele Möglichkeiten gehabt, neue erneuerbare Energien viel, viel früher zu fördern. Die Schweiz hat das verpasst. Sie ist an sich in den 90er Jahren gut gestartet, auch in der Solarbranche. Und dort sind wir total ins Hintertreffen gekommen, wenn man auch sieht, dass mit Deutschland etwa 35% neue erneuerbare Energien, also Solar und Wind vor allem, haben. Und in der Schweiz sind es gerade mal 6%.
Ja, die Turbulenzen, die treffen auch die Stromversorger. Der Bund muss fast 4 Milliarden Notkredit bereitstellen. Notamene für die AXPO, ein Unternehmen, das den Kanton gehört. Was ist das Problem? Warum muss jetzt die öffentliche Hand bürgen?
Das ist eine komplizierte Geschichte. Oder? Es ist auch eine Geschichte vom Markt. Das heisst, die Stromunternehmen verkaufen auf dem Markt Strom. Und wenn sie sich ein bisschen langfristiger möchten, das einfach nur an einem Tag, dann müssen sie wie Sicherheiten hinterlegen, dass sie das dann wirklich auch liefern können. Und mit diesen riesigen Preissprünge, die wir jetzt hatten, sind einfach die Sicherheiten ins Unermessliche gestiegen. Also plötzlich hat AXPO Milliarden bereitstellen und es war einfach Gefahr gewesen, dass sie nicht mehr liquid ist. Das ist sehr unschön. Es ist auch unschön, dass Kantone das nicht leisten können. Sie haben dann lapidar gesagt, unsere Gesetzgebung lässt das nicht zu, dass wir so kurzfristig überhaupt entscheiden können. Und siehe da, einmal mehr muss der Bund einspringen wie bei Corona. Das ist kein gutes Zeugnis für den Föderalismus, für die Kantone. Aber es ist jetzt mal so gewesen. Und man muss sich einfach vorstellen, was würde passieren, wenn AXPO würde hops gehen, was das würde heissen für unsere Elektrizitätsversorgung in der Schweiz. Das haben wir nicht können zulassen. Darum haben wir Grünen auch müssen zustimmen. Und der einzige und allein die SVP hat ein bisschen Folklore betrieben und gefunden, sie können jetzt dagegen protestieren. Das ist einfach nicht, ja, sie haben einfach keine Verantwortung übernommen. Wir müssen natürlich für die Zukunft schon schauen, wie hätte das genau passieren können, wie funktionieren die Marktmechanismen, was heisst das auch für die Strommarktliberalisierung, wo wir vielleicht nachher noch drauf kommen, weil das eigentlich ein absolutes Unding ist, wie das jetzt momentan funktioniert, dass auch der Preis einfach sich nach der teuersten Kilowattstunde, die gerade auf dem Markt ist, definieren.
Das ist eine komplexe Sache. Weniger komplex, und das hast du vorhin schon ausgeführt, es braucht Investitionen in erneuerbare Energien und unsere Abhängigkeit von schmutzigen Energiequellen wie Gas und Öl, das muss deutlich abnehmen. Ständig und Nationalrat haben jetzt in der September-Session eine super eilige Solaroffensive beschlossen und etwas, was gerade wir als Grüne Partei schon seit Jahrzehnten fordern. Du hast es vorhin ausgeführt. Aber was steht da im Kleingedruckten? Haben wir jetzt aus seiner Sicht eine gute Lösung für die Zukunft der erneuerbaren Energie?
Ja, auch das war eben nicht ganz ein einfaches Geschäft gewesen und nicht ganz so komplex wie die AXPO, aber es hat komplexe Fragestellungen drin gehabt. Wir haben eigentlich einen breiten Kompromiss beschlossen. Wir haben den von den Grünen her am Anfang auch sehr gut gefunden, weil wir, wie gesagt, hat, wir tun Solarkraft in den Alpen fördern mit grösseren Anlagen. Das braucht man auch für den Winterstrom. Und gleichzeitig tun wir aber auch eine Solarpflicht machen für alle Gebäude, die neu gebaut werden. Das sind so die zwei Gewichte gewesen. Es ist klar gewesen, dass wir von den Grünen her immer gesagt haben, für uns steht im Vordergrund, dass man vor allem auf der heutigen Infrastruktur und Gebäude Solaranlagen macht. Wir sehen aber die Notwendigkeit für den Winterstrom, dass man auch grössere Anlage in den Alpen macht. Es ist einfach so, dass am Schluss bei dem Kompromiss dann plötzlich bei der Solarpflicht von Neubauten nur noch grosse Gebäude drinnen sind. Also sie müssen eine Grundfläche von 300 Quadratmetern haben. Das ist recht gross. Also alle kleineren Gebäude, die gibt es die Solarpflicht jetzt auch nicht. Und was mich persönlich gestört hat, ist, dass man das Gesetz dringlich erklärt hat. Also man kann zwar ein Referendum dagegen machen, aber das hat im Moment gar keine Wirkung. Das Gesetz ist ab 30. September oder was Datum ist, in Kraft gewesen. Und es hat eigentlich keine Notwendigkeit für die Dringlichkeit gegeben, weil die grossen Solaranlagen in den Alpen, die werden nicht im November angefangen bauen, da braucht es gleich auch noch Verfahren. Und das hat mich sehr schlecht gedunkt vom Parlament. Man hat das in 3 Wochen durchgepeitscht. Und es hat doch noch die ein oder andere Frage gegeben, die, glaube ich, nicht allen Parlamentariern dann im Moment gerade klar gewesen sind. Keine gute Gesetzgebung, finde ich. Auch wenn das Anliegen wichtig ist.
Mhm. Also da gibt es ja auch noch Kritik, ob das überhaupt verfassungsmässig vereinbar ist. Kannst du da vielleicht auch noch etwas dazu sagen?
Ja, es ist einfach so, dass es für die Dringlichkeit gewisse Argumente braucht. Und ich meine, da ist jetzt nichts so, dass man im November muss können anfangen bauen. Und von dem her ist es auch unklar. Das ist ein Kompromiss gewesen, der vor allem im Wallis auch ausgeschafft wurde. Der Kurt Fluri hat sich ein bisschen gestern in der NZZ geschrieben, an einer Hotelbar in Wallis wurde das ausgearbeitet. Und darum sind auch gewisse Fragen offen geblieben. Auch was es zum Beispiel nützt. Wir haben ja auch in das Gesetz hineingeschrieben, dass die Grimselstaumauer erhöht werden soll und haben sogar die Meter von der Erhöhung hineingeschrieben. Wir sind Grünen gar nicht gegen die Erhöhung. Einfach dann, um das zu sagen. Aber dass man das dann in ein Gesetz hineinschreibt, obwohl das ein laufendes Verfahren ist, wo ja dann auch keine Wirkung hat, wenn man das hineinschreibt, das ist schon viel auch Schaufensterpolitik. Und eigentlich braucht man Lösungen, die auch in Zukunft dann funktionieren und vor allem mit den Förderinstrumenten etwas bringen.
Ja, die ganze Diskussion auch sehr, ein grosses Thema ist erneuerbare Energie, dass man dort die Versorgung ausbaut und gleichzeitig auch einen intakten Natur- und Biodiversitätsschutz. Gibt es da einen Widerspruch oder ist der übertrieben? Die Bürgerlichen, hat man manchmal fast ein bisschen den Eindruck, tun das missbrauchen, um können mit dem Ausbau von Erneuerbaren eigentlich Umweltschutz und Umweltverbände ihre Rechte abzuschwächen?
Also es ist natürlich ein Steckenpferd von der Bürgerlichen, immer mit dem zu kommen, weil sie natürlich genau auf diesen Fällen rumhacken, die umstritten sind. Die gibt es. Es gibt aber ganz viel anderes, was man sofort könnte machen und schneller. Ich sage jetzt gerade auf den Gebäuden, das auszubauen. Aber man muss natürlich ehrlich sein und sagen, ja, logisch gibt es einen Widerspruch zwischen erneuerbaren Energien und Naturschutz und Biodiversität. Also wäre ja komisch, wenn man das negieren würde, weil wir sind ja in einem Aushandlungsprozess in der Politik. Und das hat uns als Grüne eigentlich seit unserer Entstehung auch begleitet. Der Zwiespalt, den es gibt, es geht um Restwassermengen, geht um Stauseen, die man macht in Gebieten, die noch nicht belastet sind, Fragen von Biodiversität, Solarflächen, Windräder, die gibt es nicht gratis. Aber es gibt ein Abwägen, es gibt Handlungsanleitungen. Und wir haben uns zum Beispiel gerade auch gesagt, bei den Grossanlagen Solarenergie, immerhin gibt es dort das Positive, die kann man auch wieder abmontieren. Also wenn man in 40 Jahren das Gefühl hat, wir haben jetzt an anderen Orten genug Solarenergie, kann man die, ich sage jetzt, mindestens weitgehend zurückbauen. Beim Restwasser sind wir viel, viel skeptischer gewesen, weil wenn man das Wasser abtrüllt und die Tiere und auch die Pflanzen in diesen Bächen und Flüssen sterben, dann ist das eigentlich nicht mehr zu reparieren nachher. Und darum finde ich, gibt es schon eine Reihenfolge, welche Projekte auch schlimmer könnten sein und welchen man eher kann zustimmen kann. Und diese Abwägung, das ist etwas, was wir machen
müssen. Vielleicht noch zum Konkretisieren, wie sieht die Abwägung genau aus? So, was ist politisch, wo ist es legitim, gewisse Schutzanliegen klein zu schwächen und dafür können nachhaltige Energien ausbauen, wo vielleicht nicht? Also zum Beispiel in einem Moor Wasserschutzbestimmungen, kann man dort dann zum Beispiel nachher Solarpanels aufstellen?
Ja, es ist ja einfach auch darum gegangen, dass man in dieser Vorlage immerhin noch etwas reingenommen hat, dass man in besonders geschützten Gebieten das nicht machen darf. Also man hat es schon eingeschränkt, sind wir auch froh darum gewesen. Und dann gibt es natürlich schon auch eine Reihenfolge, dass man sagt, also dort, wo es schon Infrastrukturen gibt, auch Zufahrtsstrassen zum Beispiel, dort ist es sicher sinnvoller, als wenn man ein Tal erschließt, das völlig bis jetzt belassen ist. Das ist ja auch ein Grenkjols Problem, dass man dort wirklich in ein Tal geht, wo man auch noch eine Strasse muss bauen. Es hat ja dann nicht einfach nur Solarpanels, die alleine stehen. Da braucht es eine relativ grosse Strasse, braucht Zuleitungen. Und das sind die Sachen, die man konkret muss anschauen muss.
Während wir bei den Stromkonzernen auch müssen gewisse Sicherheiten finanziell bereitstellen, glänzt der Bundesrat vor allem mit kleinen, ein bisschen peinlichen Stromsparappellen, meiner Meinung nach. Wie beurteilst du die Massnahmen, aber auch die Kommunikation des Bundesrat bisher in dieser Krise?
Ja, es gibt sicher noch hoffentlich ein besseres Kampagnenelement als jetzt die Inserate, die wir bis jetzt hatten. Und ich glaube, auch die Appelle sind bis jetzt recht brav gewesen. Ich finde, mir fehlt zum Beispiel so ein bisschen der Mitmacheffekt oder so ein bisschen der Wettbewerb untereinander, den man könnte fördern. Dort wäre sicher noch viel zu machen. Und was halt schon auch problematisch ist, dass es auch viele Stolpersteine gibt, die jetzt sichtbar werden, oder? Ich meine, wenn man die Leute auffordert, sie sollen die Heizung zurückschrauben, aber sie können gar keine individuelle Heizkostenabrechnung über. Und wenn der Nachbar immer noch das Fenster getroffen hat, dann zahlt man das einfach mit. Und ich finde es ziemlich frustrierend, dass hier der Bundesrat nichts machen will. Ich habe einen Vorstoss dazu gemacht, der hat einiges mehr abgelehnt. Es gibt keine individuelle Heizkostenabrechnung in Mehrfamilienhäusern aus Sicht vom Bundesrat. Es gibt weitere Probleme in diesem Bereich. Zum Beispiel, dass jetzt Politiker gefordert haben, man müsse verbindlich die Leute zwingen, dass sie 5% vom Strom einsparen. Also das Ziel ist ja gut, aber wenn ich einmal im Jahr eine Stromrechnung bekomme und ich habe keinen Zugang zu meinen Daten, ist ja das ein Witz, oder? Also dort muss man natürlich schon auch Vorschläge machen, dass die Leute auch ihren Stromverbrauch wirklich messen können. Also Smart Metering und all die Geschichten, wo man schon lange davon redet und die Leute einfach gar nichts davon merken.
Ja, und dann müssen wir ja nicht nur sparen, sondern ganz viele Haushalte stehen auch vor existenziellen Fragen mit diesen Preissprüngen. Es kann wirklich teuer werden bei der Nebenkostenabrechnung. Gibt es da jetzt konkrete Unterstützung von der Politik für die Menschen? Und falls ja, sind sie ausreichend, was jetzt bisher geplant ist?
Bis jetzt gibt es gar nichts. Der Bundesrat hat seit, was soll ich jetzt sagen, seit dem Mai oder schon seit dem März eine Arbeitsgruppe, die takt und takt und takt. Und da wird uns allerdings erklärt, da kommt vielleicht schon noch etwas. Und dann sage ich mir ja, aber bis jetzt sind alle Massnahmen, die wir vorgeschlagen haben, abgelehnt worden. Was soll denn jetzt noch kommen, oder? Ich finde die Situation dramatisch. Ich finde sie echt dramatisch. Einerseits für Haushalte, die wirklich sehr einkommensschwach sind. Die könnte man fördern über verschiedene Instrumente, zum Beispiel indem man über Prämienverbilligung etwas macht, da heisst es, ja, das geht nicht, das ist das falsche Instrument. Und das sage ich mir jetzt zum Beispiel von mir, dann schlägt doch ein anderes Instrument vor, wir sind ja offen, es kommt einfach überhaupt nichts. Und ein ganz grosses Problem sind die Leute, die Ergänzungsleistungen bekommen. Wenn die bei den Nebenkosten eine höhere Nachforderung bekommen, also vielleicht 1'000 oder 1'500 Franken müssen auf einen Schlag zahlen, dann kommen wir jetzt nichts über von den Ergänzungsleistungen. Das ist einfach in diesem System nicht vorgesehen. Könnte man relativ einfach ändern, müsste man aber jetzt in Angriff nehmen. Und da ist von der Politik und vor allem vom Bundesrat überhaupt kein Interesse rum. Ich finde das total falsch. Man lässt die Leute leiden. Teurere Energie ist nicht per se schlecht, weil es natürlich Anreize bietet, haben wir von der grünen Seite auch immer gesagt. Aber Preissprünge von 100%, die kann man einfach nicht abfedern und die führen ja auch nicht dazu, dass man jetzt eine Investition macht, weil man ja dann nicht weiss, ob in 3 Jahren die Preise auch wieder da unten sind. Also da muss man einfach jetzt ganz konkret den Leuten helfen.
Wir haben ja auch noch die Wirtschaft. Ja, die muss zum Teil deutlich mehr zahlen. Das kann auch dort gerade existenzbedrohend werden bei energieintensiven Unternehmen. Hat man da in dem Fall auch nichts geplant, damit gewisse Arbeitsplätze können gesichert werden und sonst gesunde KMUs das können überstehen?
Nein, da ist ja auch noch nichts wirklich um. Und wir haben von den Grünen her klar gesagt, dass man auch mit Kredit wieder arbeiten kann, wie man es bei Corona gemacht hat, also rückzahlbare Kredite. die können von mir aus zinslos sein, über längere Zeit, dass man das kann auffahren kann. Man muss in diesen Unternehmen auch ermöglichen, dass sie wieder in die Grundversorgung zurückkommen. Weil das Problem ist, auch vor allem für die auf dem freien Markt sind. Mhm. Man muss dort aber auch sagen, die haben jahrelang davon profitiert. Und man kann sie jetzt nicht einfach alle in die Grundversorgung zurücknehmen, weil natürlich sonst dann der ganze Preisschock in der Grundversorgung auch drin ist. Also man muss da auch gewisse Fristen einhalten und man muss vor allem den Unternehmen auch dann beibringen oder ihnen vorschreiben, dass sie auch für eine gewisse Zeit in dieser Grundversorgung wieder bleiben. Und nicht der, wenn sich die Situation entspannt, sind sie einfach wieder weg. Also diese Art von Politik kann man nicht zulassen. Aber es ist natürlich auch eine Gelegenheit, über den Strommarkt, über das Marktdogma zu reden. Und ich meine, die Strommarktliberalisierung war ja ein Wunsch von vielen Bürgerlichen gewesen, die totale Liberalisierung für alle auch. Und ich glaube, die Situation, die wir jetzt haben, gibt schon Anlass, die ganzen Fragen nochmal anzuschauen.
Kannst du vielleicht kurz ausführen? Du hast jetzt ein paar Mal die Strommarktliberalisierung auch kritisch hinterfragt. Was spielt das jetzt für eine Rolle bei diesen Preisexplosionen?
Da geht es natürlich darum, dass man jetzt den Strom auf dem freien Markt muss einkaufen muss, also der, der nicht selber produziert wird und das einfach im Markt überlassen ist. Einerseits für die, die einkaufen müssen und andererseits eben die Kunden, die auf dem Markt sind, bei denen schlägt jetzt einfach voll der Marktpreis durch. Und das ist natürlich ein System, wo man damals auch nicht bedenkt hat, sondern man hat einfach das Gefühl, der Markt ist immer gut, es gibt Anreize, es wird mehr produziert, ich komme günstiger zum Strom. Und von dem her denke ich mir einfach, der Strom ist, merken wir ja jetzt, ist derart existenziell, dass man den einfach mit diesen Marktkräften kann am Schluss aussetzen, oder? Und gerade auch, wenn man darüber diskutiert, dass auch Privatkunden auf dem Markt sind, wäre das natürlich absolut katastrophal gewesen, wenn man das gemacht hätte.
Ich tue doch jetzt die Frage auch stellen, oder? Man kann ja auch sagen, dass jetzt die Preise steigen und der Strom einen Wert bekommt, oder? Das ist aus unserer grünen, nachhaltigen Perspektive ja nicht nur schlecht, weil das zeigt, ja, man muss sparsam auch mit diesen Ressourcen umgehen und es ist keine Selbstverständlichkeit. Darum ist es dann so negativ, wenn plötzlich die Stromrechnung spürbar wird.
Stromrechnung soll spürbar sein. Die Frage ist einfach, wie man auch eine Lenkungswirkung hinbringt. Und ich glaube, die Lenkungswirkung ist schwer hinzubringen, wenn sich der Strompreis einfach innerhalb von Monaten verdoppelt. Weil in dieser Zeit kann ich ja auch nicht andere Geräte kaufen. Ich habe vielleicht auch sonst Anwendungen, die ich einfach brauche. Ich habe vielleicht immer noch einen Elektroboiler, den der Vermieter reingestellt hat, den ich dann gar nicht kann. Da kann ich als Mieter gar nichts dazu machen. Und von dem her hat es natürlich eine Wirkung, das ist klar. Aber es wäre viel gescheiter, es wäre eine gestaffelte und eine voraussehbare, wie man das ja auch mit anderen Massnahmen probiert zu sagen, hey, wir tun jetzt einen Schritt, das erhöhen, ihr könnt euch anpassen. Und das wäre, glaube ich, schon wichtig. Mhm. Was man vielleicht schon noch muss sagen, ich habe gesagt, Leute mit kleinen Einkommen kommen unter einem gewaltigen Preisdruck, vor allem beim Heizen. Dort ist es noch stärker als beim Strom. Beim Strom und bei anderen Sachen kann man dann dafür immerhin auch noch sagen, dass natürlich Leute mit kleinen Einkommen auch weniger, heute schon weniger Energie verbrauchen. Also sei das jetzt Fliegen, sei das sonst Mobilität, sei das Heizen. Sie wohnen zwar vielleicht in einem Haus, das schlecht isoliert ist, aber sie wohnen auf viel weniger Grundfläche als reichere Leute.
Mhm. Ja, jetzt vielleicht noch ein bisschen langfristig gesehen. Wir haben es gesagt, wir brauchen sicher eine Investitionsoffensive für nachhaltige Energie. Es ist notwendig, dass man investiert auch in einen nachhaltigen Gebäudepark. Das tut wirklich nachhaltig auch den Ressourcenverbrauch verbessern und sauber machen. Gibt es weitere Schritte für eine saubere, sichere Stromversorgung in der Schweiz?
Also du hast es gesagt, bei uns geht es natürlich vor allem um den Ausbau von der Solarkraft, auch teilweise von der Windkraft. Man hat das ausgerechnet, dass wir eigentlich unseren Strombedarf mit Solarkraft decken können. Auch der zusätzliche kommt dadurch, dass wir mehr Wärmepumpen haben, Mobilität und elektrifizieren. Das ist eigentlich möglich, nur schon mit den Flächen, die wir auf den Häusern haben. Dort müssen wir einfach dahinter gehen. Ich habe vorher gesagt, die Zahlen sind bei uns miserabel und wenn ich vom von mir oben runter über Horb und Kunimat schauen, sehe ich einfach, dass es noch fast auf keinem Häuser Solaranlagen hat. Immer noch nie. Mm. Obwohl man 20 Jahre darüber redet. Also von dem her braucht man nicht nur eine Pflicht für Neubauten, sondern wir brauchen auch eine Pflicht für bestehende Gebäude. Halt nicht gerade von heute auf morgen, aber mit einer Frist bis 2040 oder irgend so etwas, dass auch diese Solaranlagen machen müssen. Das ist das Allerwichtigste. Und dann braucht man natürlich auch eine europäische Energiepolitik, weil um das kommen wir nicht um. Das Bild, dass die Schweiz einfach autark in jeder Minute und jeder Stunde eine eigene Stromversorgung hat, das ist einfach naiv.
Gutes Stichwort Europa. Wie sieht die Zusammenarbeit konkret aus, die du dir vorstellst?
Ja, das ist natürlich auch nicht ein einfaches Thema, aber etwas, wo ich bis jetzt gar nicht so gewusst habe, war im Frühling, wo da die Wissenschaft zu uns kam, in Nationalratssaal und über Biodiversität und Klimapolitik geschwätzt hat, habe ich es erst mal begriffen. Also hat einer gesagt von den Wissenschaftlern, wir haben eigentlich es gibt keine Stromlücke im Winter, wenn man es europäisch anschaut. Das ist gar kein Thema, weil die Windkraft im Winter viel stärker ist. Und der Ausgleich zwischen Solar, Strom und Winterstrom über Windkraft ist eigentlich gut möglich. Aber das ist natürlich eine europäische Geschichte, weil diese Windkraft werden wir in der Schweiz nie haben. Die Schwierigkeit ist einfach, dass wir ein Stromabkommen mit Europa brauchen, mit der EU. Und das ist bis jetzt auch ein Stück weit daran gescheitert, weil wir die institutionellen Abkommen einfach nicht haben. Aber auch, das muss man ehrlicherweise sagen, weil die EU verlangt, dass man den Strommarkt liberalisiert, total. Das können wir nicht eingehen und ich hoffe, dass es da jetzt schon auch Bewegung gibt, weil natürlich auch innerhalb von Europa die Ausschläge auf dem Strommarkt Diskussionen werden auslösen. Aber da braucht es sicher die Zusammenarbeit, dass man das schafft, weil alleine, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir können das, also es geht auch schon technisch nicht, dass wir alleine Stromnetz haben. Das ist einfach über Grenzen vernetzt und braucht es
auch. Ein Thema, das mich jetzt natürlich auch als Grüne doch auch schwierige Situation ist die Frage nach Atomkraft. Da hat in Deutschland haben die Grünen einer Laufzeitverlängerung zugestimmt. Eigentlich nachdem, dass wir gesagt haben, wir möchten aus der Atomenergie aussteigen. Wie sieht man es in der Schweiz? Wie siehst es du? Sind eventuell AKW ein Teil von der Lösung?
Also in Deutschland heisst es ja auch nicht, dass die AKW Teil von der Lösung sind. Es geht kurzfristig um die Frage von dem Winter. Und bei uns gibt es ja leider keine Laufzeitbeschränkung wie in Deutschland. Also wir haben Mühleberg vom Netz genommen. Man muss anders sagen, nicht wir haben Mühleberg vom Netz genommen, sondern das Elektrizitätsunternehmen, weil das nicht mehr rentiert hat und wir wahrscheinlich zu viel müssen investieren, damit es weitergeht. Und von dem her kann man sagen, es will ja in der Schweiz gar niemand AKWs bauen. Also auch die Elektrizitätsunternehmen sagen, das ist viel, viel zu teuer. Und bis wir eins hätte, dann, das wäre tief in den 30er Jahren. Und bis dahin haben wir dann hoffentlich wirklich gerade bei den Solaranlagen so viel zugebaut, dass das auch kein Thema mehr sein soll. Ich glaube, das ist eine Scheindiskussion, die einzig und allein auch von der SVP geführt wird, weil sie das irgendwie noch lustig findet, das Thema wiederzubringen. Wir haben ja auch klare Volksentscheide gehabt. Und wir sehen ja wahrscheinlich jetzt auch, in den nächsten Wochen und Monaten oder Jahren die Diskussion um das Endlager, wo man jetzt mal sagt, wo das könnte sein. Aber das ist mit dem noch lange nicht gegessen und zeigt ja exemplarisch auf, wie schwierig das Thema ist. Also von dem her wäre es völlig widersinnig, wenn wir jetzt die Energie in etwas würden stecken, wo wirklich von vorgestern ist.
Danke vielmals. Ich habe nach dem vor allem eins gehört, nach dem Interview. Es ist sehr komplex. Es gibt widersprüchliche Ziele auch, nicht widersprüchliche Ziele, aber es gibt Zielkonflikte in einem gewissen Bereich. Und ich danke dir, Michael, für das Gespräch, wo zeigt, wir müssen investieren in eine Energieoffensive, wir müssen den Menschen helfen in diesem Land und es braucht jetzt eine Investitionsoffensive und es braucht Unterstützung für die Menschen, um die Stromnebenkosten können zu tragen, die auf sie zukommen. Und es braucht eine bessere internationale Zusammenarbeit. Mit dem Bundesrat wird es wahrscheinlich schwierig. Hoffen wir auf eine Besserung spätestens 2023.
So ist es.
Hinterlasse doch eine Bewertung zum Podcast auf Spotify oder auf der Webseite von Michael Tönggi, michaeltönggi.ch. Ich danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, und bis zum nächsten Mal. Moderation und Redaktion, John Waldvogel, technische Unterstützung und Musik, Nico Zumstein.